Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Judith Rakers.
Schönen guten Abend zu Beginn einer Woche, in der uns bislang undenkbare Szenen aus China erreichen.
Ja, auch von mir einen guten Abend.
Es kommt eine Protestbewegung in Gang, landesweit in China, und die hat ein Symbol. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ein weißes Blatt. Das leere Blatt Papier steht für all das, was die Menschen in China sagen wollen, aber nicht sagen dürfen. In vielen großen Städten protestieren sie nun schon seit Tagen gegen die sture Null-Covid-Politik. Dagegen, dass sie eingesperrt werden seit Monaten, dass sie ihre Häuser nicht verlassen dürfen, dass sie immer und überall kontrolliert und überwacht werden. Das ist es, was eine Diktatur im Inneren zusammenhält. Und die wird jetzt herausgefordert. Tamara Antoni.
Shanghai am Abend. Hier war eine Demonstration angekündigt. Doch stattdessen sieht man vor allem Polizei. Wer sich auffällig verhält, wird festgenommen. Über westliche soziale Medien verbreiten sich Bilder vom Vorgehen der Polizei. Hier in der 11-Millionen-Stadt Hangzhou etwa werden immer wieder einzelne Personen von der Polizei festgehalten und gefilzt. Einige werden abgeführt. Wohin, weiß niemand. Dies ist ein Polizeieinsatz gegen einen BBC-Reporter. Gestern Abend in Shanghai. Demonstranten filmten den Vorfall. Schaltet das Konsulat ein, ruft er noch der Menge zu. Für einige Stunden wird er anschließend auf der Polizeiwache festgehalten. Die Reaktion von Chinas Regierung? Der Reporter habe sich falsch verhalten. Der betreffende Journalist wies sich nicht als Journalist aus und legte auch nicht freiwillig seinen Presseausweis vor. Die örtlichen Polizeibeamten überredeten die Anwesenden, den Ort zu verlassen. Diejenigen, die sich weigerten zu kooperieren, wurden dann weggeschickt. Jede Form der Aufmerksamkeit für die Proteste soll verhindert werden. Entsprechend hört man in den chinesischen Nachrichten kein Wort darüber. Aus den sozialen Netzwerken hier verschwindet jeder Hinweis innerhalb von Minuten. Videos können nicht mehr angezeigt werden. Gegenüber ausländischen Medien sagt der Außenamtssprecher, es gebe überhaupt keinen verbreiteten Widerstand gegen die Null-Covid-Politik. Was Sie hier erwähnen, entspricht nicht dem, was tatsächlich geschehen ist. Protestaufrufe gab es auch in anderen Städten. Aber so wie hier in Peking scheint die massive Polizeipräsenz Demonstrationen zu verhindern.
Tja, und das wollen wir heute natürlich vertiefen, und zwar mit dem China-Experten Miku Huotari. Er ist Direktor des Mercator Institutes for China Studies. Guten Abend, Herr Huotari.
Guten Abend, Frau Miosga.
Hat es Sie überrascht, dass sich ein Überwachungsstaat wie China plötzlich von so vielen Protesten überrumpelt sieht?
Wir haben in China jeden Tag Proteste. Die sind nicht vom Westen so sehr in der Aufmerksamkeit. Aber das Ausmaß der Proteste, die Verflechtung über die Provinzen hinweg, auch die Art und Weise, wie verschiedene Gesellschaftsgruppen hier sichtbar geworden sind, das war in der Tat eine Neuerung. Allerdings hat sich dieser Protest, diese Welle auch in den letzten Wochen und Monaten durchaus angedeutet.
Und wie könnte diese Welle weitergehen? Ein Protest gegen diese Null-Covid-Politik ist ja in Wahrheit auch immer ein Protest gegen den Überwachungsstaat insgesamt. Kann das dem Regime gefährlich werden?
Erstmal wird in den nächsten Tagen, und das zeigt sich jetzt schon, sozusagen die Kraft des Sicherheitsstaates Chinas erstmal sichtbar werden. Polizeiaufgebot wird dramatisch hochgefahren in den Großstädten, an den Stellen, wo Proteste zu erwarten sind. Die Kontrolle in den Medien, in den sozialen Medien wird hochgefahren. Insofern ist damit zu rechnen, dass diese erste Welle erstmal abebbt und so konkret gar nicht mehr wirkkräftig sein kann. Ist das eine Gefahr für Xi Jinping selbst? In dieser Form sicherlich noch nicht. Es ist aber eine schleichende und immer wachsende Unzufriedenheit, die sich in dieses System jetzt reinfrisst.
Was sind das für Leute, die auf die Straße gingen? Vor allem Studentinnen oder auch der Mittelstand? Wird das organisiert?
Es ist eine breite Mischung. Es scheint im Moment nicht so, als ob es in irgendeiner Form zentral oder auch nur lokal besonders koordiniert ist. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass natürlich alle von diesen Maßnahmen betroffen sind. Die ganze Bevölkerung ist letztlich müde, ob der Corona-Politik, der Führung. Und insbesondere jetzt nach dem Parteitag hatten viele die Hoffnung, dass es besser wird, dass Maßnahmen getroffen werden, dass man langsam aus dieser Krise herauskommt. Und nun laufen viele eben auf einen harten Winter zu. Studenten waren hier sehr aktiv, aber es sind einfache Bürger, es ist die Mittelschicht, die hier wirklich tatsächlich genervt von dieser Politik ist.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird Peking reagieren? Heute hören wir, man würde eine dynamische Null-Covid-Politik ausüben, so war das Zitat. Ist es denkbar für Sie, dass die Partei ihre strikte Null-Covid-Politik am Ende doch aufweichen wird, weil sie merken, dass sie die Menschen nicht mehr einsperren können?
Es gibt Anzeichen dafür, dass die Politik, und das hat sie in den letzten Wochen ja schon angedeutet, sozusagen die Irrationalität vieler Maßnahmen versucht einzudämmen. Da geht es darum, dass nicht jeden Tag und überall Tests durchgeführt werden müssen. Da soll es jetzt auch darum gehen, dass es nicht wieder dazu kommt, dass beispielsweise Feuerschutzmaßnahmen nicht eingehalten werden, dass ganze Blöcke weggesperrt werden. Das sind alles Dinge, die Führung schon angekündigt hat, etwas anders handhaben zu wollen. Insofern kann sie auch sozusagen gesichtswahrend aus diesem Konflikt und dieser Protestwelle rauskommen. Denn in der Tat würde es darum gehen, Maßnahmen jetzt umzusetzen, die schon lange angekündigt worden sind.
Bei seinem Besuch in China hat der deutsche Kanzler ja auch den Impfhersteller BioNTech mitgenommen. Und Deutschland bietet ja auch Hilfe ganz konkret an beim Impfen. Werden die Chinesen das annehmen oder ist dieser Gesichtsverlust zu groß?
Das ist jetzt ein Test für die Führung. Erstmal ist nicht damit zu rechnen, es gibt wenig Anzeichen dafür, über diese Zulassung vielleicht für Expats, für Ausländer in China, die ja angedeutet worden ist auf dem Besuch zuletzt. Im Moment sieht es so aus, als ob die Führung weiterhin auf ihre eigenen Impfstoffe setzt, die ja gar nicht so schlecht wirken, wenn sie denn tatsächlich systemisch und breit stattfinden würde. Es braucht eine Impfkampagne, es braucht eine, die auch auf die ältere Bevölkerung zielt. Und nur wenn das geschieht, letztlich egal mit welchem Wirkstoff und Impfstoff, dann kann es hier zu einer Besserung kommen.
Warum haben Sie das noch nicht gemacht? Warum noch keine groß angelegte Impfkampagne mit eigenen Impfstoffen?
Das eine ist der großen Rätsel, wenn man versucht, China zu verstehen. Im Moment scheint es so, dass die Führung da noch von ihrem Impfnationalismus, so kann man es, glaube ich, nennen, Gebrauch macht und dieses Problem selbst in den Griff bekommen will. Da geht es natürlich auch darum, dass hier die heimische Industrie gestärkt werden soll, dass man nicht abhängig sein will von ausländischen Impfstoffen. Das sitzt tief. Da geht es auch darum, dass die Führung versprochen hat, diese Krise besser in den Griff zu bekommen als der Westen.
Sagt der China-Experte Miko Huatari. Herr Huatari, danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und zu dem Protest in den chinesischen Städten hat Daniel Sattra folgende Meinung. Er war bis Juli unser Korrespondent in China.
Ich stehe jetzt hier in Hamburg, weil ich mit meiner Familie Peking verlassen habe. Aus dem Grund, aus dem die Menschen in China jetzt protestieren. Sie haben den knallharten Null-Covid-Kurs satt, unter dem sich das Leben oft anfühlt wie in Corona-Maßnahmenhaft. Wenn Behörden Schulen für Monate schließen, wenn jeder im Stadtteil alle zwei Tage einen PCR-Test machen muss, weil er sonst nicht in den Supermarkt oder noch nicht einmal im Notfall ins Krankenhaus gelassen wird, dann bleibt jede Freiheit auf der Strecke. Ich weiß, auch in Deutschland gab es harte Corona-Einschränkungen, aber zeitlich begrenzt. In China dauert Null-Covid nun schon fast 3 Jahre. Heute warnte die US-Botschaft in Peking ihre Landsleute, jeder kann bei den schnell steigenden Infektionszahlen im Lockdown enden. Familien können getrennt werden. Ich konnte nach Deutschland gehen. Die Menschen in China können das nicht. Und einige von ihnen sind so mutig, dass sie auf die Straße gehen, wissend, dass sie in Haft landen können. Denn der Überwachungsstaat sieht alle überall. Hochauflösende Kameras an jeder Kreuzung, Smartphones, in deren Apps die Behörden alles mitlesen können. Dass Menschen dennoch demonstrieren und alles riskieren, muss auch für die deutsche Regierung mehr sein als nur ein "Wir beobachten das", wie ein Sprecher heute in Berlin sagte. Ich finde, beobachten reicht nicht. Wenn EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag nach Peking reist, muss er eine Botschaft auch von der deutschen Regierung dabei haben. Null Covid beenden. Wir können helfen mit Impfstoffen, aber wir ertragen es nicht, wenn Millionen Menschen weiter unter unmenschlichen Maßnahmen leiden. Im Führungszirkel der KP scheint sich niemand zu trauen, Xi Jinping die Augen über das Versagen seiner Null-Covid-Politik zu öffnen. Umso mehr erwarte ich endlich klare Appelle von außen.
Die Meinung von Daniel Sattra. Als die Bundesrepublik Mitte der 1950er Jahre mit Italien das erste Anwerbeabkommen abschloss, da folgten sie dem Ruf der Deutschen zuhauf, die Gastarbeiter. Händeringend wurden sie hier gebraucht, doch sie blieben lange auch genau das, zu Gast. Die deutsche Staatsbürgerschaft war für sie nicht vorgesehen. Nun braucht Deutschland wieder viel Unterstützung von Menschen, auch wenn das heute Fachkräftemangel heißt. Und statt nur zum Arbeiten zu kommen, will die Bundesregierung mit einer Reform des Einbürgerungsgesetzes auch dafür sorgen, dass sie sich schnell zugehörig fühlen als Deutsche. Einer der Koalitionspartner, so scheint es, bremst allerdings das Vorhaben, das man eigentlich gemeinsam beschlossen hatte. Michael Stempfle.
Kanzler Scholz zeigt sich bei der Veranstaltung Deutschland Einwanderungsland von einer ganz persönlichen Seite. Er beschreibt, was ihn als Politiker mit am meisten berührt habe. Etwa die Einbürgerungsfeiern im Hamburger Rathaus zu seiner Zeit als Bürgermeister.
Ich habe 4, 5 solcher Veranstaltungen in jedem Jahr dort durchgeführt mit immer gleichem Ablauf und ich war immer an der gleichen Stelle gerührt.
Die Aussage unmissverständlich. Menschen, die sich für die deutsche Staatsbürgerschaft entscheiden, wollen ein Teil der Gesellschaft sein. Zum Beispiel auch wählen gehen.
Einige haben auch gehadert mit den eigenen Einbürgerungsentscheidungen und sie auch lange vor sich hergeschoben. Oft, weil sie ihre frühere Staatsangehörigkeit und damit ein starkes Band zu ihrem Herkunftsland nicht aufgeben wollten.
Der Kanzler und seine Innenministerin zeigen Verständnis für dieses Hadern. Ein Doppelpass soll nach einem Gesetzentwurf von Nancy Faeser generell möglich werden. Außerdem wollen sie die Fristen für die Einbürgerung verkürzen. Den deutschen Pass soll es nach 5 Jahren Aufenthalt geben können, statt bislang 8 Jahren. Doch schon vor der heutigen Veranstaltung Störfeuer, nicht nur von der Union, sondern auch vom Koalitionspartner FDP. Der Generalsekretär warnte vor einer Entwertung der deutschen Staatsbürgerschaft. Am Abend hieß es, die FDP sei nicht grundsätzlich gegen Faesers Pläne, aber andere Gesetze hätten jetzt Vorrang, zum Beispiel die Fachkräftezuwanderung.
Bevor man über den deutschen Pass redet, muss man erstmal darüber sprechen, wer überhaupt nach Deutschland kommt. Und aktuell haben wir zu viel irreguläre Migration nach Deutschland und zu wenig reguläre Migration. Das bedeutet, dass sich die Einwanderung in Deutschland an den Erfordernissen unseres Arbeitsmarktes ausrichten muss.
Innenministerin Faeser sieht ihr Vorhaben trotz FDP-Kritik nicht in Gefahr.
Also die FDP lehnt unsere Pläne nicht komplett ab. Es ist unser gemeinsamer Koalitionsvertrag. Deswegen ist es auch das gemeinsame Bekenntnis der 3 Koalitionsparteien. Wir haben es ja im Koalitionsvertrag verankert.
Frau Agnes Strack-Zimmermann
hat gesagt, es gibt einzelne Stimmen, die jetzt das gesagt haben.
Der Kanzler verweist darauf, dass die Ampelkoalition nicht nur das Staatsangehörigkeitsrecht verändern, sondern auch mehr Fachkräfte aus dem Ausland anwerben möchte, ganz wie die FDP es heute betont. Dass die Liberalen offenbar auf Kosten des Koalitionsfriedens eigene Akzente setzen wollen, das nimmt Scholz, so scheint es zumindest, heute gelassen hin.
Kann er vielleicht auch, denn eines wissen ja alle 3 ganz genau. Es fehlen in Deutschland immer mehr Leute, die malern, backen, bauen oder schrauben. Es fehlen Hunderttausende, die die Energiewende voranbringen oder die alternde Gesellschaft pflegen. Und während die einen nun Unterstützung aus der Politik fordern, gehen andere ungewöhnliche Wege und geben sich zuweilen selbst einen neuen Anstrich. Sophia Stritzel.
Allein auf 180 Quadratmetern. Bäckermeister Sören Korte aus Hamburg braucht Unterstützung, und zwar dringend.
Wenn ich krank bin, dann steht der Betrieb wirklich still. Dann backt hier keiner mehr. Und die Kosten laufen natürlich weiter, ne? Für die Mieten der Läden, Miete der Backstube. Und ja, also sprich, nach 2 Wochen hätten wir ein wahnsinniges Problem und könnten eigentlich für immer zumachen.
Bis zu 16 Stunden steht er in seiner Backstube, jeden Tag. Viel hat er schon ausprobiert, in sozialen Netzwerken geworben, Gewinnbeteiligung und übertarifliches Gehalt versprochen, sogar den Arbeitsbeginn zeitweise nach hinten verlegt, ohne Erfolg.
Wollen wir jetzt mal angucken, wie das auf dem Smartphone aussieht? Das sieht ja soweit auch super aus.
Ne? Sie kennen die Verzweiflung vieler Handwerksbetriebe. Fachkräfte locken, das Spezialgebiet dieser Hamburger Agentur. Auf Social Media schalten sie Anzeigen, die auch neben der Arbeit viel versprechen. Zuschlag zum Fitnessstudio, Grillabende. Doch entscheidender ist etwas ganz anderes.
Der eigentliche Schlüssel, um attraktiv zu sein als Arbeitgeber, ist das Betriebsklima und die Führungsqualität. Weil wir wissen aus Studien, dass viele Menschen wechselwillig sind. Studien sagen bis zu 39% aller Angestellten in Deutschland sind aufgeschlossen für einen Jobwechsel. Warum ist das so? Weil einfach viele unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie sie geführt werden.
Deshalb dürfen Sie bei Ihrer Chefin mitentscheiden. Malermeisterin Jessica Hansen mischt sich manchmal gar nicht in die Teameinteilung ein. Sie vertraut ihren Leuten.
Wir haben die 4-Tage-Woche. Die Mitarbeiter können entscheiden, wann sie anfangen zu arbeiten. Ich bezahle die Fahrzeiten, beide Fahrzeiten. Dann machen wir Fortbildungsangebote, das finden die natürlich auch super.
So sind in wenigen Monaten aus 6 20 Mitarbeitende geworden. Und es gibt sogar eine Warteliste mit weiteren Interessenten. Ihr Erfolg spricht sich rum, die Konkurrenz hat sogar schon um Rat gefragt. Sie sagt, es braucht vor allem eins, Mut zur Veränderung.
Wir werden sonst keine Fachkräfte mehr haben und keiner hat mehr Lust, irgendwelche Handwerksberufe zu lernen. Wir müssen was tun, ganz dringend.
Flexible Arbeitszeiten, 4-Tage-Woche, für Bäckermeister Sören Korte in seinem Betrieb undenkbar. Er findet, die Politik müsse mehr fürs Handwerk werben. Immerhin, Verkäufer hat er gefunden und sein Bruder liefert aus, ist dafür extra aus Bielefeld nach Hamburg gezogen.
Tschüss, bis später. Schönen Tag dir.
Gleichfalls.
In der Backstube steht er aber weiterhin ganz alleine.
Ja, gerade aus Bäckereien hören wir Folgendes immer wieder. Viele in Deutschland fürchten sich davor, dass sie die hohen Energie- und Lebensmittelpreise nicht allein werden stemmen können. Vor allem in Ostdeutschland haben immer wieder Menschen ihre Sorge und ihren Unmut auf die Straße getragen. Bei jenen Demonstrationen, die sowohl von links als auch von rechts initiiert wurden und von denen es lange hieß, es werde noch richtig brodeln und Menschenmassen auf die Straße ziehen. Doch nun sind wir schon fast im Winter. Und wo war die große Protestwelle? Blieb aus. Kathi Obermann wollte wissen, warum.
Der heiße Herbst zeigt sich in Leipzig als eher laues Lüftchen. Die sogenannte Montagsdemo 2.0 konkurriert mit dem Weihnachtsmarkt. Ein unfairer Wettbewerb zugegeben. Deutlich weniger wählen Protest statt Glühwein, sind sich aber sicher, dass andere zumindest genauso denken.
Ich weiß ganz genau, dass es unter diesen Menschen auch sehr, sehr brodelt, denn ich unterhalte mich mit vielen Leuten. Und viele sind mit einigen Dingen überhaupt nicht einverstanden, sagen auch ihre Meinung dazu, aber haben nicht die Kraft und manchmal auch nicht den Mut, das zu sagen.
Wenn ich jetzt sehe, dass ich jetzt über 1.000 Euro im Jahr mehr alleine für Strom bezahle, dann schlägt sich das auf die Dienstleistungen um, dann schlägt sich das aufs Lebensmittel. Dann ist die Inflationsrate nicht bei 10%, sondern dann ist sie irgendwann bei 20% oder 30%.
Genau vor solchen Entwicklungen hatte die Linke als eine der ersten politischen Parteien gewarnt. Anfang September schrieben sie auf ihre Banner: Heißer Herbst gegen soziale Kälte. Eine Kampfansage an die Regierungspolitik, der damals Tausende folgten. Auch das rechte Lager wurde aktiv. Der bisherige Höhepunkt der Proteste, der Tag der deutschen Einheit. Allein in Thüringen kamen damals fast 40.000 Demonstrierende zusammen. In Gera rief der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke vor seinem Lager ebenfalls den heißen Herbst aus und empfahl der Politik, sich warm anzuziehen. Und jetzt ist die Luft raus, die Wut verpufft.
Ich glaube, zunächst einmal haben viele realisiert, dass hauptsächlich eben Rechtsextremisten sich versucht haben, an die Spitze der Protestbewegung zu stellen. Und das wollen die Menschen einfach nicht. Insofern auch weniger Engagement. Zweitens, glaube ich, sind wir uns im Klaren darüber, dass viele die Energierechnungen noch gar nicht haben. Es sind zwar einzelne schon verschickt worden, aber viele haben sie noch nicht. Das heißt, da ist durchaus noch Musik in der Pipeline.
Also keine Entwarnung. Denn Angst um die eigene Existenz ist ein starker Antrieb. Und gerade im Osten hat die Wirtschaft an den Russland-Sanktionen heftig zu schlucken, weiß die Bundestagsabgeordnete Ulrike Harzer aus dem Erzgebirge. Dass die Proteste in ihrer Heimat trotzdem gemäßigt temperiert bleiben, mag daran liegen, dass Unternehmer und Bürgermeister dazu aufrufen und eben keine rechten Parteien.
Es ist ausdrücklich eine unparteiische Demonstration oder Demonstrationen gewünscht worden. Das bedeutet, dass halt wie die Freien Sachsen und so weiter, die zwar versucht haben, dort dran teilzunehmen, allerdings keine Resonanz erfahren haben. Und damit denke ich mal, dass ein bisschen Feuer rausgenommen wurde.
Ob die Proteste nachhaltig abkühlen? Ungewiss. Im sächsischen Zwickau gingen jedenfalls heute Abend wieder geschätzt rund 1500 Menschen auf die Straße.
Und nun weitere Nachrichten mit dir, Judith.
Und die beginnen mit einem Treffen zur Ausstattung der Bundeswehr. Regierungsbeamte und Vertreter der Rüstungsindustrie haben heute im Kanzleramt über die Munitionskrise bei den deutschen Streitkräften beraten. Konkrete Ergebnisse des Treffens wurden nicht bekannt. Der Bundeswehrverband beziffert den Wert fehlender Munition auf bis zu 30 Milliarden Euro. Im Ernstfall könnte die Bundeswehr Medienberichten zufolge mit den vorhandenen Vorräten nur einige Tage durchhalten. Die Bundesregierung hat sich daher zum Ziel gesetzt, im großen Stil Munition zu beschaffen. In der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind bei einem Terrorangriff auf ein Hotel 8 Zivilisten getötet worden. Mehr als 60 Menschen konnten nach stundenlanger Geiselnahme befreit werden. Kämpfer der Terrormiliz Al-Shabaab hatten das Gebäude gestern Abend angegriffen und sich dort bis heute Morgen verschanzt. Alle 6 Geiselnehmer wurden laut Polizei getötet. Das Hotel Villa Rose liegt in der Nähe des Präsidentenpalastes und wird oft für politische Zusammenkünfte genutzt. Ermittlern aus insgesamt 6 Ländern ist ein großer Schlag gegen ein europäisches Drogenkartell gelungen. Es soll für etwa ein Drittel des Kokainhandels in Europa verantwortlich gewesen sein. Wie die Polizeibehörde Europol mitteilte, sind nach Razzien in Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten 49 Menschen festgenommen worden. Im Laufe der Ermittlungen seien zudem 30 Tonnen Drogen beschlagnahmt worden. Für viele Autobauer laufen die Geschäfte nach wie vor gut. Laut einer Studie der Unternehmensberatung EY machten sie zuletzt Rekordgewinne, insbesondere wegen der hohen Nachfrage aus China. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Das vergangene dritte Quartal war für die deutschen Autohersteller überaus erfolgreich, besonders bei Mercedes-Benz. Die Schwaben verdienten mit mehr als 5 Milliarden Euro Gewinn mit Abstand am meisten. Und das in einem Quartal. Der Chipmangel endet allmählich, auch andere Bauteile sind wieder lieferbar. Und so verkaufen sich vor allem Luxusautos wieder hervorragend. Dort sind die Gewinne hoch. Anders sieht es in der Preisklasse darunter aus. Weil sich immer weniger Menschen ein neues Auto werden leisten können, werden die Hersteller ihnen mit Rabatten entgegenkommen müssen. Und das wiederum drückt auf die Gewinne. An Börsenwert haben die Autohersteller in diesem Jahr überwiegend verloren. Sogar bis zu einem Drittel ihres Marktkapitals. Das gilt auch für Tesla. Dennoch bleibt der US-Konzern der wertvollste Autobauer der Welt. Tesla ist 600 Milliarden Dollar wert. Und die 15 anderen zusammen 700 Milliarden.
Auf Hawaii ist nach einer Ruhephase von fast 40 Jahren der Vulkan Mauna Loa ausgebrochen. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte begann die Eruption kurz vor Mitternacht, Ortszeit. Bisher sei keine Lava nach unten geflossen. Der Ausbruch beschränke sich derzeit auf den Bereich des Kraters. Nahegelegene Ortschaften seien nicht in Gefahr. Der Mauna Loa gilt als größter aktiver Vulkan der Welt. Zur Fußball-WM. Portugal hat vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo gewann im 2. Gruppenspiel gegen Uruguay mit 2:0.
Nicht Ronaldo, sondern Bruno Fernandes ist Portugals Mann des Abends beim Sieg über Uruguay. Portugal in Rot-Grün, keine Tore im ersten Durchgang. Uruguay, der zweifache Weltmeister, Zumeister der Abwehr. Fernandes auf Ronaldo, 1:0, Portugal, 54. Minute. Ronaldo und seine Kollegen in Führung. Aber Ronaldo berührt den Ball gar nicht und deswegen geht das Tor auf das Konto von Flankengeber Fernandes, auch wenn es nicht danach aussieht. Eine Viertelstunde vor Schluss die beste Chance für Uruguay. Aber der eingewechselte Gomez an den Pfosten, Pech für die Südamerikaner. Kurz vor Schluss dieses Handspiel von Jiménez im eigenen Strafraum, die Folge ein umstrittener Elfmeter. Bruno Fernandes mit dem 2:0 Endstand in der Nachspielzeit. Uruguay geschlagen. Doppeltorschütze Fernandes befördert die Portugiesen ins WM-Achtelfinale.
Und hier die weiteren WM-Ergebnisse des Tages. Brasilien-Schweiz 1:0, Südkorea-Ghana 2:3 und Kamerun-Serbien 3:3.
Beim Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Oman vor 12 Tagen hat Kapitän Neuer sie getragen, bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar nach dem Verbot durch die FIFA nicht. Unabhängig davon, ob man es nun für richtig hält, ob diese Binde die Arme der Spielführer dieser WM ziert, geschafft hat der Trubel eines: Aufmerksamkeit zu schaffen für die Rechte queerer Menschen. Und die One-Love-Binde ist bei weitem nicht das einzige Stück Stoff, das in Katar politische Botschaften verbreiten sollte. Denn dort leben viele Palästinenser, die wollen, dass auch ihre Anliegen von der Welt gesehen werden. Ramin Sina.
Daumen drücken für Marokko. Sie fiebern bei der WM mit allen arabischen Teams mit. Madame Judia und ihre Familie sind Palästinenser. Der Vater floh mit ihnen vor 18 Jahren nach Katar. Die palästinensische Nationalmannschaft hat sich nicht für die WM qualifiziert. Doch weil hunderte Palästina-Flaggen auf den Straßen Dohas wehen, haben sie das Gefühl, auch Palästina ist dabei. Dass die Menschen wirklich Palästina-Armbänder tragen, Flaggen. Ich war geschockt, es war so herzerwärmend. In den letzten Monaten haben die Europäer nur über Unterstützung für die Ukraine gesprochen. Wir wurden nicht mehr erwähnt. Die WM ist nun eine große Chance. Wir danken Katar für die Unterstützung. Seit WM-Beginn sind die palästinensischen Farben in Katar überall zu sehen. Am Stadion, im Stadion, an den Oberarmen zahlreicher Fans. Einige arabische Mannschaften sollen überlegt haben, mit einer Pro-Palästina-Binde aufzulaufen. Wohl auch eine Botschaft in Richtung Europa: Wenn ihr Statements setzen wollt, können wir das auch. Es ist die WM der politischen Zeichen. Statt wie zunächst geplant die Spieler, trug beim ersten Deutschlandspiel dann Bundesinnenministerin Faeser offen die One-Love-Binde. Alles nicht nach dem Geschmack dieser Männerrunde in Doha. Es solle um Fußball gehen, nicht um Politik. Faesers Aktion sei enttäuschend. Die Bundesregierung wolle doch Gasgeschäfte mit Katar. Das war leider nicht gut von ihr. Du solltest das Land respektieren, das du besuchst. Sie hat uns beleidigt. Das könnte auch Auswirkungen auf die Beziehungen in der Zukunft haben. Gute Beziehungen hat die katarische Herrscherfamilie zu unterschiedlichsten Akteuren auf der ganzen Welt. Katar gilt als Unterstützer der israelfeindlichen Palästinenserorganisation Hamas, nähert sich aber auch Israel an. Zur WM gibt es zum ersten Mal Direktflüge von Tel Aviv nach Doha. Israelische Kamerateams dürfen aus Katar berichten, auch wenn sie nicht jeder arabische Fan willkommen heißt. Katar ist unser Land, du bist nicht willkommen. Es gibt nur Palästina, kein Israel. Dass Palästina überhaupt eine Rolle spielt, freut die Familie Judia. Sie sind gespannt auf das morgige Spiel von Gastgeber Katar. Ihre Hoffnung, dass der katarische Kapitän sich traut, mit einer Pro-Palästina-Binde aufzulaufen.
Und zum Schluss dieser Sendung gehen wir noch an den Ort, an dem alles beginnt. Im Bauch einer Mutter wächst jedes Baby heran, im besten Fall 40 Wochen, bevor es auf die Welt kommt. Doch was, wenn es nicht diese gesamte Entwicklungsphase schafft und zu früh, oft gar lebensbedrohlich früh entbunden wird? Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation werden jedes Jahr weltweit mehr als 15 Millionen Kinder zu früh geboren. Das entspricht mehr als einem Zehntel aller Geburten. Jacqueline Dreihaupt war mittendrin in Frankfurt am Main und zeigt, wie dort in einer Klinik Mediziner kleinen Wesen helfen, zu überleben.
Carina Dorn mit ihrem großen Glück. Ihrer Tochter Tilda. Seit einer Woche sind die beiden endlich gemeinsam zu Hause.
Es war ja lange Zeit überhaupt nicht klar, schafft sie es, wie schafft sie es, wann kommt sie tatsächlich. Und dass sie jetzt wirklich gesund, wirklich 100% gesund hier in meinen Armen liegt, das ist schon echt toll, ja.
Carina Dorn ist gerade mal in der 22. Schwangerschaftswoche, als sie erfährt, dass ihr Gebärmutterhals verkürzt ist, eine Frühgeburt droht.
Die war noch nicht lebensfähig und das war die größte Angst, dass wir da drüber kommen. Und dann, wenn sie lebensfähig sind, heißt es ja noch lange nicht, dass sie gesund auf die Welt kommen. Ich meine, das ist gerade mal die Hälfte der Schwangerschaften.
Tilda und Mama Carina kämpfen. Sie schaffen es bis in die 33. Woche. Da wiegt Tilda knapp 2 Kilo. Ein großes Glück für die Familie und das Team im Bürgerhospital in Frankfurt.
So, guten Morgen. Hallo Frau Ott, hallo Frau Hornstein.
Professor Ballmann bei der täglichen Visite auf der Risikoschwangerenstation. Die Mitarbeitenden versuchen alles, um jede Geburt hinauszuzögern. Wie lange die beiden werdenden Mütter bleiben müssen, wissen sie noch nicht.
Großes Ziel ist mindestens in die 30. Weil dann halt die Überlebenschancen, Behinderungsrisiken und Co. halt deutlich geringer sind. Man guckt dann auch die ganze Zeit auf den Monitor, weil man wissen will, wie es läuft. Und der eine Ausschlag heute Morgen hat dann auch nervös gemacht.
Den Frauen die belastende Situation erleichtern. Dafür tun sie hier im Bürgerhospital einiges. Denn jeder Tag länger im Bauch ist ein guter.
Ja, ist aber ganz weich, der Bauch. Ja. Da müssen sich keine Sorgen machen, das ist alles gut. Ja. Und wir können gerne auch eine Massage noch anbieten oder eine krankengymnastische Therapie.
Schon organisiert.
Für mich ist ganz wichtig, dass Mutter und Kinder, also auch Zwillinge, Mehrlinge, dass die hier gesund rauskommen aus der Klinik und dass die einen guten Lebensstand haben, weil die haben das ganze Leben vor sich und das ist eine sehr, sehr große Motivation.
Im Zimmer nebenan ist gerade Musiktherapie. Eines von vielen Angeboten hier für die Risikoschwangeren.
Manchmal fließen auch Tränen, weil dann einfach mal was rauskommen darf auch. Ne? Dass man auch mal was zulassen darf, dass man auch traurig ist oder verzweifelt auch jetzt vielleicht in der Situation. Und das finde ich eben das Schöne, dass das Musik halt auch kann.
Ein Stockwerk tiefer Visite auf der Frühchenstation. Hier kümmern sich Professor Kunzmann und sein Team um die winzigen Patienten.
Und wie viel Sauerstoff hat er jetzt noch?
Das ist eigentlich geringfügig, 26%. Der hat halt nur leider sehr viele Nebenbaustellen. Ne? Ja.
Das Bürgerhospital ist ein Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe. Das heißt, sie haben besonders viele Risikoschwangerschaften. Dieser winzige Patient wog bei der Geburt gerade einmal 640 Gramm und ist jetzt seit 3 Wochen hier.
Also kritisch ist natürlich die Geburt, die Erstversorgung und dann die ersten 3 bis 5 Tage. Da passieren die meisten Komplikationen bei den Kindern. Und das ist, wenn die jetzt schon mal 2, 3 Wochen alt sind, hat man schon sehr viele Hürden geschafft. Ne?
Andrea Ott ist seit 3 Wochen hier. Sie wünscht sich, dass ihrer Tochter der Brutkasten erspart bleiben wird. Aber wie hat sich die Kleine entwickelt?
Oh, schön. Gut zu wissen, dass sie auch zugenommen hat. Jetzt fast schon 1 Kilo. Das ist mir doch wichtig, dass wir dann auch über das Kilo schon mal kommen. Das gibt einem noch mal Sicherheit.
Also die Chancen, die stehen sehr gut im Moment, ne? Dass wir zumindest über die 35., 34. Schwangerschaft kommen.
Das klingt gut.
Ja, ne?
Ja. Ja.
Also da glaube ich, da können wir ganz optimistisch sein. Also in Ihrem Fall.
Und von einer so guten Prognose zur nächsten, oder wie fällt das Wetter aus, Claudia?
Ja, die Prognose ist einfach, dass es mehr oder weniger so bleibt, wie es jetzt im Moment ist. Und dann kommt Ende der Woche noch kältere Luft dazu. Jetzt im Augenblick haben wir es ja wirklich verbreitet, grau in grau. Man sieht hier kompakte Wolkenfelder. Und zwar über ganz Mitteleuropa, liegt längst drüber. Westlich davon eine wolkenfreie Zone und nordöstlich davon, das ist so Nebel, Hochnebel, auch da liegt ein Hochdruckgebiet im Moment. Wir unter Tiefdruckeinfluss, deswegen viele Wochen immer wieder leichter Regen. Und das Hochdruckgebiet nordöstlich von uns, das kommt in den nächsten Tagen immer näher. Wichtig aber auch das Tief hier im Mittelmeerraum. Das wird im Süden Italiens in den nächsten Tagen nochmal für heftige, unwetterartige Regenfälle sorgen können. Da können nochmal an die 100, 110 Liter pro Quadratmeter fallen. Bei uns ruhig. Aber wahrscheinlich dann im Laufe der kommenden Tage auch deutlich kälter. Das heißt, Höchsttemperaturen am Wochenende nur noch knapp über 0 Grad. Jetzt in der Nacht haben wir es weiterhin noch mit den dichten Wolken und leichtem Regen zu tun. Das wabert so mehr oder weniger über uns, bewegt sich nicht großartig das Tiefdruckgebiet. Und in den morgigen Stunden, da kann es dann von Westen her und von Nordosten her ein paar Auflockerungen geben, also kurze sonnige Momente. Schneeflocken, die man hier so rauskommen sieht, die fallen oberhalb von 1200 Metern so Richtung Bayerischer Wald und östliche Mittelgebirge. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 7 bis minus 1 Grad. Minus 1 Grad in den Hochlagen und morgen haben wir es dann mit Höchsttemperaturen von meist nur so 3 bis 10 Grad zu tun. 10 Grad den Rhein entlang, also im Vergleich zu den Frühtemperaturen steigen die nicht großartig an. Und dann am Mittwoch ein ähnliches Wetter, das heißt dichte Wolkenfelder, ab und zu leichter Regen, vor allen Dingen nach Westen. Dann recht gute Chancen, dass es so von Brandenburg runter bis in den Südosten bald auch mal kurz Sonnenschein gibt. Und am Donnerstag kompakte Wolken, minus 1 bis 8 Grad. Da kann es dann auch schon mal bis 4 400 Meter so ein paar nasse Flocken in dem leichten Regen geben. Da aber nicht viel fällt, werden auch nicht viel Flocken dabei sein.
Danke, Claudia. Und hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Dokumentarfilm Die Crypto Queen über einen Betrugsfall der meistgesuchten Frau der Welt.
Und die neuesten Nachrichten hat die Tagesschau um 0:50 Uhr für Sie.
Wir sehen uns morgen Abend wieder.
Tschüss.
Bis dann.